Da sitzt er also. Wie so oft. Seit Jahren sitzt er wohl da. Nicht immer. Und doch immer wieder. Und so auch heute. Etwas abgelegen sitze ich auf einer alten Parkbank und beobachte ihn aus dem Augenwinkel, wie er da sitzt. Ganz still und stumm, fast als würde er schlafen. Und doch scheint er höchst aufmerksam zu sein. Gelbbraune Blätter zieren den Boden zwischen uns. Was wir hören, ist Stille. Durchbrochen von immer wiederkehrendem Rauschen des Windes. Der weißblaue Himmel wird von kahlen Ästen zerschnitten und bildet ein neues, einzigartiges Mosaik. Es ist kalt, aber nicht zu kalt. Und da sitzt er, der alte Fischer, wie so oft. Vor uns ein kleiner Weiher, in dessen Mitte eine noch kleinere Insel liegt, die uns trennt, mich und den Fischer. In Wirklichkeit trennt uns vermutlich viel, viel mehr. Ob er je etwas gefangen hat, weiß ich nicht. Und ob er heute noch etwas fangen wird, ja hoffentlich. Und doch, ganz gleich, ob und wie viel er wohl fangen wird, er wirkt zufrieden. Obwohl er nicht lacht. Er wirkt glücklich, obwohl doch nichts passiert. Ja, vielleicht gerade weil nichts passiert. Ich darf heute Morgen über das Thema Verschwende deine Zeit predigen. Und das ist ja ein negativer Satz. Also den hört man nicht so gerne. Verschwende deine Zeit. Man hört es eher gegenteilig. Verschwende deine Zeit lieber nicht. Also ich weiß noch, wie meine Mutter das ganz, ganz schlimm fand, wenn wir Kinder immer zu viel Gameboy gespielt haben. Und sie meinte, verschwendet doch eure Zeit nicht. Eure wichtige Lebenszeit verschwendet sie doch nicht. Und doch will ich heute Morgen genau darüber predigen. Verschwende deine Zeit. Und zwar im besten Sinne des Wortes und an die beste Person, an die du sie verschwenden kannst. Und zwar an unseren Herrn Jesus Christus. Verschwende deine Zeit an Jesus. Und Jesus selbst wird uns darin zum Vorbild. Er selber wirkte ja nicht allzu lange hier auf dieser Erde. Also er wurde ungefähr 33 Jahre alt und nur die letzten 3 Jahre davon hat er gewirkt. Das ist eine überschaubare Anzahl an Tagen, eine überschaubare Anzahl an Stunden. Und was macht Jesus? Wir lesen zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, lesen wir, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Oder im Lukas-Evangelium, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Zum Beispiel auch, als er anfängt zu wirken. Jesus wird getauft und direkt danach zieht er in die Wüste 40 Tage alleine. Einfach nur, um zu beten und zu fasten. Was für eine Verschwendung. Wie viele Menschen hätten in diesen 40 Tagen geheilt worden sein? Wie viele Menschen sind in diesen 40 Tagen gestorben, die Jesus nicht von den Toten auferweckt hat? Wie viele Mahlzeiten wurden nicht vermehrt? Wie viele Hochzeiten sind mit Wein leer ausgegangen? Was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung an Lebenszeit, dass Jesus einfach 40 Tage nichts tut. Die Apostel leben das gleiche Prinzip weiter. Es kommen einmal Leute auf sie zu in der Gemeinde und sagen so den Gemeindevorstehern, wir müssen doch mal mehr machen. Wir müssen doch mal mehr wirken nach außen. Also wir müssen doch mal mehr Nächstenliebe irgendwie leben. Wir müssen die Bedürftigen unterstützen. Wir müssen doch mehr geben und machen in unserem Dorf, in unserer Stadt. Man müsste doch merken, dass es uns gibt. Und dann sagen die Apostel, ganz richtig, ganz wichtig. Wir stellen dafür extra Leute ein. Wir bezahlen die, dass die genau das machen. Nächstenliebe zu leben. Diakone werden eingestellt. Und gleichzeitig stellen sie Leute ein, die das nicht tun. Sie stellen parallel dazu Menschen ein, deren einziger Job es ist, in der Gegenwart Gottes zu sein. Die sollen einfach nur beten. Die sollen einfach nur da sein. Sonst nichts. Wir kennen das auch heute noch von zum Beispiel Gebetshausbewegungen, wo Menschen davon leben, sie leben von Spendengeldern, um nichts anderes zu machen, als den ganzen Tag, in manchen Fällen sogar 24/7, den Herrn anzubeten. Musik zu machen, die Bibel zu lesen und zu beten. Das ist alles. Was für eine Verschwendung. Und doch lehrt uns eben diese Bibel genau dieses Prinzip. Verschwende deine Zeit an den Herrn. Peter Scazzaro hat dieses wunderbare Buch geschrieben, er hat auch mehrere geschrieben. Dieses heißt Emotional gesunde Nachfolge. Und da macht er folgenden Punkt auf und er bringt die These in den Raum, du musst erst sein, um zu tun. Erst sein, dann tun. Und er beschreibt da ganz wunderbar seine Geschichte mit dem Glauben, beziehungsweise seine Geschichte als leitender Pastor. Was er erlebt hat, er hat eine Gemeinde aufgebaut. Eine Gemeinde, die aufblühte. Eine Gemeinde, wo etliche Menschen zum Glauben kamen. Er hat ganz, ganz viele Menschen berührt. Diese Gemeinde hat einen Unterschied gemacht in der Stadt, da wurden tatsächlich Bedürftigen geholfen. Und dann eines Tages kam seine Frau auf ihn zu und sagt, weißt du was, in einer Gemeinde, in der du leitender Pastor bist, in der will ich nicht sein. Und Scazzaro fällt es wie Schuppen von den Augen und er merkt, er hat sich verrannt. Er hat immer nur getan und getan und getan. Er hat Kirche gebaut und gebaut und hat Essentielles aus dem Blick verloren. Er hat seine Ehe aus dem Blick verloren. Er hat die Beziehung zu Gott aus dem Blick verloren. Und er hat gemerkt, ich habe mich verrannt im Tun und hatte kein Sein mehr. Ich war nur im Außen, aber mich selber, meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu meiner Frau, die habe ich vernachlässigt. Also macht ihr diesen Punkt auf, erst sein, dann tun. Ihr sagt, das ist wie in der Waagschale. Das Sein vor Gott und das Tun für Gott. Und diese Waagschale, sie muss im Gleichgewicht sein. Und damit sie im Gleichgewicht ist, bringt ihr den Punkt, zuerst muss die Seite des Sein vor Gott gefüllt werden. Wir müssen aus der Kraft des Sein vor Gott, aus der Kraft der Gegenwart Gottes heraus leben, damit das Tun, was wir dann machen, auch tatsächlich gute Frucht bringt. Einfach mal sein vor Gott. Das ist provokant. Das ist ein provokanter Satz in unserer Zeit. In einer Zeit, in der es zum guten Ton gehört, ganz, ganz viel zu tun zu haben. In einer Zeit, in der es zu unserer Schöpfung gehört, erschöpft zu sein. Es ist eine Tugend geworden, viel zu tun zu haben. Es ist provokant zu sagen, ich mache einfach mal nichts. Ich mache frei. Ich sitze eine Stunde da im Gebet, aber ich sage eigentlich nichts. Und der Herr sagt auch nichts. Ich bin einfach nur da. Ich war vor ungefähr einem Jahr auf einer Pastorenkonferenz. Und da waren nicht nur Pastoren, da waren auch andere Angestellte aus Gemeinden. Und ich habe immer mehr mitbekommen, dass viele von denen sehr, sehr viel getan haben. Dass sehr, sehr viele von denen das echt genutzt haben, diese Tage, um einfach mal zu entspannen, um mal runterzukommen. Die waren erschöpft. Viele von denen waren erschöpft. Und ich habe in mir gemerkt, wie sich ein schlechtes Gewissen aufgebäumt hat. Weil ich zu dieser Zeit nicht erschöpft war. Und ich dachte, bin ich ein schlechter Pastor? Bin ich ein schlechter Gemeindemitarbeiter, weil es mir nicht so geht? Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich nicht erschöpft war. Heute geht es mir anders. Heute brauche ich diese Predigt auch genauso wie ihr vielleicht. Und ich brauche wieder die Ermutigung zu sagen, geh in die Stille. Such die Gegenwart Gottes. Verschwende dich wieder neu an den Herrn. Sei erstmal vor ihm. Ohne irgendeinen Nutzen daraus zu ziehen, bevor du irgendwas tust. Jesus erzählt einmal eine Geschichte. Ihm widerfährt eine Geschichte. Wir lesen sie im Lukas-Evangelium. Da heißt es, als Jesus mit seinen Jüngern weiterreiste, kam er in ein Dorf. wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit den Vorbereitungen des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha, entgegnete ihr Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Jesus zu Besuch bei zwei Frauen, von denen wir im Laufe der Geschichte merken, das werden Freunde von Jesus. Auch Lazarus gehört noch in diese Gruppe hinein. Freunde von Jesus, bei denen er zu Besuch ist. Und Maria, die eine Frau, die nichts anderes tut, als einfach nur da zu sitzen. Stumm und still sitzt sie da und hört zu und macht gar nichts. Und Martha kümmert sich um Jesus. Martha kümmert sich um den Haushalt. Martha bereitet Essen vor. Martha passt darauf auf, dass nichts irgendwie unaufgeräumt ist, dass alles schön sauber ist. Und Martha kommt dann zu Jesus und sagt, also Jesus, ist das irgendwie, merkt ihr eigentlich noch was? Spürt ihr noch was? Maria, hallo, siehst du mich? Und Martha hat einen guten Punkt. Martha hat einen richtig guten Punkt. Warum? Wir lesen in den 37 Versen davor fast ausschließlich Dinge über das Tun. Jesus beruft zum Beispiel 70 Missionare, die ausziehen sollen in die umliegenden Dörfer und sie sollen dort das Evangelium verkünden. Sie sollen Kranke heilen, sie sollen für die Bedürftigen da sein, sie sollen ganz, ganz viel tun. Sie werden ausgesendet, um zu tun. Und dann kommt ein junger Mann auf Jesus zu und fragt ihn, Jesus, was muss ich eigentlich machen, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt, ja, du musst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Und dann fragt der Junge, aber was ist denn, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo dieser eine Mann fast zu Tode geprügelt wird und dann wird er auf der Straße liegen gelassen. Niemand hilft ihm außer dieser Samariter, der eigentlich jeden Grund dazu hätte, ihm nicht zu helfen, weil da religiöse Diskrepanzen irgendwie zwischen den beiden sind und er hilft ihm trotzdem und er versorgt ihn, er lebt Nächstenliebe, er bringt ihn ins nächste Gasthaus, dort wird er umsorgt und er kümmert sich um ihn. Ganz, ganz viel tun. Und jetzt könnte man ja meinen, es würde so weitergehen. Martha kommt dazu Jesus und beschwert sich und dann sagt Jesus, ja Martha, du hast es verstanden. Du lebst Nächstenliebe. Hey, du lebst Gastfreundschaft. Das ist so ein wichtiger Wert in unserem christlichen Glauben. Hey, du hast es einfach verstanden, Martha. Weißt du was, Martha? Was ihr an den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr an mir getan. Und Martha, du machst es direkt an mir. Du hast es richtig verstanden. Du fütterst mich, wenn ich hungrig bin. Du kleidest mich, wenn ich nackt bin. Du gibst mir ein Zuhause, wenn ich keines habe. Martha, du bist eine Frau vom Herrn. Wow, du bist gesegnet. Und ganz im Gegenteil, Jesus sagt, Martha, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um vieles, aber weißt du, was notwendig wäre? Weißt du, was wirklich wichtig wäre? Das, was Maria macht. Sie sitzt da und hört zu. Erst sein vor Gott, dann tun. Warum? Weil wir erst dann wirklich dienen können, wenn wir den einzig wahren Diener höchstpersönlich kennen. Wenn wir unsere Gaben und Talente, unsere Stärken und Schwächen gegründet wissen in ihm. Wenn wir wissen, woher wir kommen, wenn wir wissen, wo meine Identität gegründet ist. Wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, dann kann ich nach außen wirken. Wenn ich erfüllt bin von seiner Liebe und seinem Wort und seinem Geist, dann kann ich das weitergeben als Überfluss seiner Gnade. Dann kann ich nach außen leben, dann kann ich tun. Dann kann ich helfen. Aber zuerst muss das Sein vor Gott sein. Ein Gefülltsein mit ihm, ein Gefülltsein mit seiner Freude und seiner Liebe. Ein aktives Leben in der Welt, in deinem Job, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Sportverein, das kann nur dann aufblühen, wenn du es gegründet weißt, wenn es überfließt aus einer tiefen Gemeinschaft mit dem Herrn. Als ich vor einigen Jahren noch im Studium war, im Theologiestudium, bin ich nach Hause gereist. Ich komme gebürtig aus München und bin dort dann in meiner Heimatgemeinde auch in eine FEG gegangen und habe mit meinem Pastor damals gesprochen, wie es so läuft und so. Und dann habe ich ihm meine Sorgen erzählt, dass ich meinte, ja, ich habe hier nur einen Bachelor und ich habe auf Krishona studiert. Ich habe nur einen Bachelor mit Theologie und Musik. Also ich habe eigentlich nur Heiltheologie studiert. Also ich weiß eigentlich ganz wenig. Und da sitzen Leute in der Gemeinde, die wissen ja viel mehr als ich. Da sitzen ja ehemalige Pastoren in den Reihen, ehemalige Missionare in den Reihen. Und was soll ich denn jetzt, was soll ich weitergeben? Was soll ich denn machen? Und ich habe doch gar keine Erfahrung, Gemeinde zu leiten. Da sind alle, also viele Menschen älter als ich, erfahren als ich. Ich glaube, ich werde Menschen enttäuschen, meinte ich dann. Und ich habe Angst davor. Ich habe Angst davor, Menschen zu enttäuschen. Und mein damaliger Pastor hat mir einen Satz gesagt, der mir bis heute ganz, ganz wichtig ist. Und er schaute mich an und sagte, Samuel, weißt du, was dein erster Job ist als Pastor? Deine erste und wichtigste Aufgabe? Deine erste und wichtigste Aufgabe ist es, Zeit zu haben. Deine erste und wichtigste Aufgabe ist es, zu sein. Da zu sein. Für den Herrn, in seiner Gegenwart zu sein. Zeit zu haben, dann auch für andere Menschen, um das nach außen zu leben. Deine Aufgabe ist es, Zeit zu haben. Deine Aufgabe, und das will ich dir heute Morgen zusprechen, deine Aufgabe ist es, zuallererst einmal zu sein. Du darfst erst einfach mal sein vor dem Herrn. Du musst nichts tun. Du musst nichts beweisen, du musst nichts zeigen, du musst niemanden beeindrucken, du musst nicht die großen Worte finden im Gebet. Du darfst einfach erst einmal sein. Und Peter macht eine Liste auf in seinem Buch, wenn er merkt, das Sein wurde zu wenig und er ist zu viel im Tun. Er macht seine Liste auf, seine Checkliste und sagt zum Beispiel, ich merke das daran, wenn ich unaufhörlich unter Zeitdruck leide. Wenn ich irgendwie zerstreut bin, wenn ich mich nicht richtig konzentrieren kann, wenn ich mir Sorgen um belanglose Sachen mache, wenn ich Zukunftsängste habe, wenn ich es immer eilig habe, wenn ich irgendwie abwesend wirke und leicht gekränkt. Wenn ich unruhig schlafe, wenn ich vorschnell urteile, wenn ich mich nicht über den Erfolg anderer freuen kann, wenn ich mehr rede, als zuzuhören. Und er sagt nicht, alle diese Punkte in dieser Checkliste müssen abgehakt werden, sondern er merkt, wenn nur ein einziger Punkt zutrifft, dann merkt er, ich muss wieder mehr ins Sein. Ich brauche mehr die Gegenwart Gottes. Und wenn es dir so geht wie mir, dann kannst du mehrere Punkte von dieser Checkliste abhaken. Dann gehst du so wie mir und merkst, ich muss wieder mehr in die Gegenwart Gottes sein. Ich muss wieder still sein. Sei einfach mal still. Sei doch einfach mal. Sei doch einfach mal. Das Problem ist, einfach mal zu sein, ist nicht nur ein provokanter Satz vielleicht, sondern auch ein problematischer. Weil die Ruhe, die wir uns nehmen, die Stille, die wir uns nehmen, manchmal gar nicht so ruhig sind. Weil Ruhe ganz schön beunruhigend sein kann. Und dann gilt es manchmal, sich durchzuatmen. Wir leben in einer Zeit, in der immer alles ganz schnell ist und ganz bunt und ganz viel. Und wenn wir dann auf einmal still werden, dann kann es sein, wie mit diesem Glasgefäß, dass wir auf einmal merken, wie sich Dinge aufwirbeln und auftun. Und auf einmal werden die Stimmen, die ja sonst irgendwie überschattet waren von Dingen, werden auf einmal laut. Auf einmal kommen Sorgen hoch, auf einmal kommen Ängste hoch, auf einmal kommen Stimmen aus meiner Kindheit hoch, auf einmal kommen Erwartungen hoch, die ich auch noch erfüllen müsste. Ganz, ganz viele To-Dos, die ja auch noch gemacht werden müssten. Und die Stille, die ich mir nehme, ist, was los ist, was alles aufgewirbelt wird. Welche Erinnerungen auf einmal hochkommen. Und ich will dich ermutigen, dich durchzuatmen und das auszuhalten, dass sich der Dreck und der Stress und die Sorgen vielleicht mit der Zeit widerlegen. Und ich kenne das, gerade auch von mir, wenn man viel im Außen war, viel im Tun und so diese Zeit mit Gott vernachlässigt hat, umso länger man sie vernachlässigt hat, umso beunruhigender wird sie dann wieder zu machen. Umso größer ist die Hürde, sich dann doch wieder hinzusetzen. Vielleicht auch aus Angst davor, was spricht denn Gott? Wie begegnet er mir denn? Ist er enttäuscht von mir? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was passiert. Ich war so lange nicht dort. Sich durchatmen und das aushalten. Und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt ganz praktisch. Wir nehmen uns jetzt 3 Minuten Zeit, in denen wir einfach still sind. Du darfst deine Augen schließen, darfst dich aufrecht hinsetzen und dir dessen bewusst werden, dass Gott gegenwärtig ist. Du kannst vielleicht ein ganz kurzes Gebet beten, wie zum Beispiel, hier bin ich und Gott, du bist da. Gott, du bist da, hier bin ich. Und dann bist du einfach still. Du musst nichts beten, du musst nichts hören, du musst nichts denken. Wenn Gedanken kommen, irgendwelche To-Dos, irgendwas Beunruhigendes, dann darfst du es ablegen und sagen, hier Gott, nimm. Und dann bist du wieder still. Dann darfst du das ziehen lassen und darfst einfach die Gegenwart Gottes genießen. Sozusagen, als würdest du ihm in die Augen blicken und er schaut dich auch an. Und das ist alles, was passiert. 3 Minuten und dann komme ich wieder hoch. Vielleicht fandest du das gerade richtig schön und richtig gut und richtig beruhigend. Dann werde ich dich ermutigen, bau das in deinen Alltag ein. 3 Minuten, die hast du. Die hast du. Du kannst jeden Tag einmal 3 Minuten still sein, die Gegenwart Gottes suchen. Und vielleicht ging es aber auch gar nicht so gut. Und es war vielleicht gar nicht so ruhig. Und du hast die ganze Zeit überlegt, wann sind eigentlich 3 Minuten zu Ende? Wie lange fühlen sich eigentlich 3 Minuten an? So. Und was muss ich eigentlich morgen noch alles machen? Was mache ich eigentlich heute? Und was soll ich eigentlich heute zum Mittag essen? Und was gibt es vielleicht irgendeine Nachricht, die ich noch beantworten müsste? Und was vielleicht sonst alles so im Kopf irgendwie rumschwirrt? 2 Sachen dazu. Die eine Sache, die mir hilft, ist mir einen Stift und einen Zettel mitzunehmen in die Stille und dann das aufzuschreiben. Wenn ein Gedanke kommt, ihn kurz notieren, ein To-Do kommt, kurz notieren, was ich zu Mittag essen will, kurz notieren, dann hinlegen und wieder still sein. Und wenn der Gedanke wiederkommt, kann ich sagen, ja, steht schon da, ist schon aufgehoben. Ich kann wieder still sein. Und ein zweites, ich glaube, dass unsere stille Zeit, dass unsere Zeit, die wir mit Gott verbringen, manchmal sich irgendwie tatsächlich im negativen Sinne verschwendet anfühlt, weil wir uns zu wenig Zeit nehmen. Weil es vielleicht mit 3 Minuten nicht getan ist. Weil vielleicht 3 Minuten gerade ausreichen, um Sachen aufzuwirbeln und dann sind sie schon wieder vorbei. Ich glaube, unsere stille Zeit würde mehr aufblühen, würde uns mehr bringen, würde uns unsere Beziehung zu Christus viel mehr stärken, wenn wir sie länger machen würden. Wenn wir uns mehr Zeit nehmen würden, wenn vielleicht nicht 3 Minuten, sondern 15 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine ganze Stunde, jeden Tag, einfach so, für den Herrn verschwenden, einfach sein Wort lesen, still werden, wieder ein Gebet sprechen, wieder still werden. Weil sich dann Sachen legen können. Weil dann die Stimmen im Außen leise werden irgendwann und die Stimmen im Innen leise werden irgendwann. Und Gottes Stimme laut wird. Der Prophet Elia macht genau diese Erfahrung. Er macht eine ganz, ganz tiefe Gotteserfahrung, erlebt einen ganz, ganz großen Gottesbeweis und trotzdem wirkt er irgendwie niedergeschlagen, traurig, vielleicht sogar depressiv. Er zieht sich zurück und wir lesen das in 1. Könige Kapitel 19. Da ist Elia sich zurückgezogen in eine Höhle und er hört eine Stimme, die zu ihm spricht und sie sagt, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf. Jahwe wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch Jahwe war nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da fragte ihn eine Stimme, was machst du hier, Elia? Ich liebe diese Geschichte. Ich finde, das ist eine ganz eindrückliche Geschichte, die uns nochmal zeigt, ja, es lohnt sich, das auszuhalten. Es lohnt sich, den Sturm vorüberziehen zu lassen. Es lohnt sich, das Erdbeben vorüberziehen zu lassen. Und Gott ist da nicht drin in der Geschichte. Nicht im Wilden, nicht im Aufbrausen. Und Gott ist in diesem wunderschönen, ich liebe es, wie es formuliert ist, ein Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Das ist leise. Und zerbrechlich, ganz sanft, irgendwie fragil. Und Elia merkt sofort, das ist Gott. Da ist er. In der Stille, im Schweigen. Manchmal sagt Gott nichts. Er schweigt. Und sein Schweigen ist manchmal wunderschön. Die Stimme fragt ihn, Elia, was machst du hier? Warum rennst du weg? Warum suchst du nicht meine Gegenwart? Wo bist du? Wo bist du? Das ist die Frage, die ich dir auch heute Morgen stellen möchte. Wo bist du in deinem Leben? Nur im Außen? Nur im Tun und im Machen und die nächsten To-Dos abhaken, vielleicht auch für Gott und in der Gemeinde, vielleicht nur am Tun und am Tun und am Tun. Und Gott, der dich fragt, wo bist du? Wo bist du, mein Kind? Komm zurück in meine Gegenwart. Das ist die Frage, die Gott dir stellt, als er am Kreuz hängt. Wo bist du? Da steht er mit offenen Armen da. Ein Gott, der Mensch wird, um für dich zu sterben, damit du in seine Gegenwart treten kannst. Und Gott, der fragt, ja, und kommst du auch? Bist du da? Wo bist du? Also verschwende deine Zeit. Verschwende deine Zeit im besten Sinne an den Herrn. Vielleicht eine Minute pro Stunde, vielleicht drei Minuten, vielleicht eine Stunde pro Tag, vielleicht einen Tag pro Woche. Den Sabbat mal wieder leben. Einen richtigen Sabbat. Einen richtigen freien Tag, wo nichts passiert, wo der Kalender von vornherein geblockt ist, als du kannst da nichts reinschreiben. Nichts möglich. Geblockt für den Herrn. Mir ist noch wichtig zum Schluss zu sagen, dass wir dieses Sein vor Gott nicht wieder neu zu einem Tun pervertieren. Dass daraus dann eben nicht wieder ein Nutze entsteht. Nicht, dass ich dann wieder lerne, Gottes Stimme zu hören. Nicht, dass ich dann noch mehr tiefe biblische Erkenntnisse irgendwie raussauge, um für meine nächste Andacht im Hauskreis vielleicht neue gute Ideen zu haben. Nicht, um meine Work-Life-Balance vielleicht wieder in Einklang zu bringen, weil ich merke, ich bin wieder gestresst. Ich brauche wieder ein bisschen Entspannung. Dann zu sagen, ich verschwende meine Zeit, deswegen heißt meine Predigt auch, verschwende deine Zeit. Verschwende sie ohne Nutzen. Vielleicht kommt dann nichts bei rum. Aber einfach aus Liebe zum Herrn, wie dieser Fischer an diesem Weiher sitzt, auch wenn dann nichts passiert. Einfach da zu sein. Einfach vom Herrn zu sein, weil er es würdig ist. Weil er uns einlädt in seine Gegenwart und vielleicht passiert dann nichts. Und vielleicht ist das wunderschön. Amen.